Also bevor ich mit der Predigt anfange, bin ich einfach genötigt, noch zwei, drei Sachen zu sagen, die mich jetzt in der letzten halben, dreiviertel Stunde hier bekräftigt haben, in dem, was ich zurzeit empfinde, suche, sehne. Das Thema Freude. Der Malte hat vorhin die Kleinen entlassen und hat gesagt, so, jetzt wird es langweilig, ihr dürft gehen. Nicht, dass der Malte was Falsches gesagt hätte, es ist so. Und ich denke mir auch oft, ich nötige meine Töchter eigentlich hierher zu kommen und hier dabei zu sein, weil das halt so ist, weil man diese Versammlung hat, aber diese Versammlungen könnten ganz anders sein. Ich weiß noch, als ich ein Kind war und meine Eltern haben Besuch bekommen, dann durften wir als Kinder auch mit dabei sein und irgendwann mussten wir ins Zimmer, ins Kinderzimmer und wir wären so gern noch dabei geblieben bei den Großen, weil aus dem Kinderzimmer hat man gehört, wie die lachen, wie die Dinge machen, wo wir keine Ahnung haben und wir wollten dabei sein. Und es wäre doch wunderbar, wenn die Kinder sagen würden, ich will nicht in die Kinderstunde, ich will das erleben, was ihr hier erlebt. Ich will dabei sein, wenn hier das Leben ist. Ich will dabei sein, wenn ihr Freude habt, wenn ihr lacht, wenn ihr euch austauscht. Das will ich als Kind miterleben. Und nicht, naja, endlich darf ich hier raus und ein bisschen kindgerechtes Programm. Und ich kann mich an Gottesdienste erinnern, die voller Freude waren. Dass man gesagt hat, das sollte nie aufhören. Und diese Freude, die vermisse ich. Und ich habe heute Morgen ein Zeugnis gehört von jemandem, der gesagt hat, er hat diese Freude erlebt. Wir singen von dieser Freude. Ich sehne mich nach dieser Freude. Aber was ich sehe, und mittlerweile immer mehr in der Zeitung, kein Lachen, keine Emotion und die Situation ist viel zu gefährlich und wir müssen schauen, dass wir da durchkommen. Hey, egal was und wie. Und oh, du verkennst den Ernst der Lage, den haben Paulus und Silas auch verkannt, oder? Als sie im Gefängnis waren, in Ketten. Und haben angefangen, Lobpreis zu machen, inmitten von Verbrechern. Ich vermisse diese Freude und ich wünsche mir diese Freude. Und wenn ich eine Themenpredigt heute halten dürfte, dann würde ich sie zum Thema Freude halten. Aber wir gehen durch die Bibel, es ist 2. Korinther Kapitel 4 dran. Aber auch das kann man so oder so vermitteln. Es gibt Mathelehrer, die erzählen, binomische Formeln gibt es 3 Stück. Eine ist, Klammer auf, a plus b, Klammer zu, hoch 2. Das kann man umwandeln. Dann haben wir a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Und dann kann man das ausrechnen. Und dann gibt es andere Lehrer, die sagen, wisst ihr, was faszinierend ist? Wenn ich in Klammer A plus B habe und das hoch 2 und ich löse das auf, da kommt immer raus A Quadrat plus 2AB plus B Quadrat. Und das Ergebnis stimmt und das ist faszinierend. Habt ihr solche Lehrer schon erlebt? Der hat doch ein Rad ab. Wie kann man sich für Physik, für Mathe so begeistern oder Chemie? Aber das ist ein Unterricht, da ist man mehr oder weniger dabei, aber einer, der es runterleiert und alles, was er nicht verstanden hat, könnt ihr auf 243 Verse B bis C nachlesen und dann macht er jetzt die Hausaufgaben dazu. Nein, ich kann mich auch begeistern für was und ich bin begeistert von der Bibel. Und jetzt das Kapitel, das heute dran ist, 2. Korinther 4, Verse 1 bis 6, habe ich mir gedacht, pop, ich könnte mir was Spannenderes vorstellen und oft genug sehe ich, boah, das ist das Thema und dieses Thema ist jetzt da drin und dieses Thema mache ich jetzt groß und diese Bibelverse, die dienen alle dazu, genau dieses Thema groß zu machen. Und das hat mir persönlich jetzt gefehlt bei diesem Absatz, aber ich habe gesagt, ich will treu sein und wir lehren durch das Wort. Und als ich heute früh hereinkam und die Reihen sehr übersichtlich gefüllt waren, dachte ich mir, okay, dann ist das Thema wohl auch gar nicht so gut, dass nicht so viele da sind. Und jetzt ist der Raum voll. Und ich glaube, dass Gottes Wort bewirkt, wozu es ausgesandt wird. Und ich glaube, dass wenn ich Gottes Wort auslege, dass Gottes Wort das tut, wozu Gott es will, dass es tut, und dass es das in euch tut. Und darum will ich möglichst enthusiasmiert euch 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 bis 6, auslegen, wie ich sie für mich stand, 10. Januar 2022, erkannt habe, dass ich sie weitergeben soll. Danke, einer passt auf. Du bist nicht im Urlaubsmodus, gell? Ab morgen muss ich wieder Datum schreiben. Okay, meine Erkenntnis stand 9. Januar 2022 im Wissen, dass mein Wissen Stückwerk ist und ich mich schon oft korrigieren musste in dem, wie ich interpretiert habe, aber Gottes Wort muss nie korrigiert werden. Okay, ihr habt die Bibeln vor euch und ich lese den Text jetzt nicht komplett, weil wir kauen ihn sowieso durch. 2. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 bis 7. Es fängt an mit Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Ist ein Satz wie so viele in der Bibel, den kann man halt lesen. Aber das ist schon das Thema dieses Abschnitts. Er spricht, wir haben diesen Dienst empfangen. Welchen Dienst haben wir? Es gibt verschiedene Dienste. Und wir müssen, dieses Kapitel 4 ist ja eingebettet in den Korintherbrief. Und der Korintherbrief hat ja auch vorher Kapitel 1, 2 und 3 und hat auch folgende Kapitel. Und im Kapitel 3 steht schon einiges über Dienste. In Vers 7, also im Kapitel 3 ging es ja darum, Vergleich, alter Bund, neuer Bund, Gesetzlichkeit und neues Leben. Und im Vers 7, Kapitel 3, war der Dienst des Todes erwähnt. Das war ein religiöser Dienst im Alten Bund. Im Vers 9 im Kapitel 3 wurde der Dienst der Verdammnis genannt. Das war auch ein religiöser Dienst aus dem Alten Bund. Aber in Vers 8 wurde genannt der Dienst des Geistes. In Vers 9 der Dienst der Gerechtigkeit. Das waren Dienste, die Gott verherrlichen und seine Liebe zeigen. Und im nächsten Kapitel, Kapitel 5, werden wir haben im Vers 18, dass wir den Dienst der Versöhnung haben. Ein Dienst auch, der Gott verherrlicht und seine Liebe zeigt. Also es gibt verschiedene Dienste, in denen man stehen kann, biblisch gesehen. Die Dienste des Alten Bundes, das war der Dienst des Todes und der Verdammnis, so erwähnt es Paulus hier. Und jetzt Dienst des Geistes, Dienst der Gerechtigkeit, Dienst der Versöhnung. Und nochmal ein Rückblick in das 3. Kapitel, Verse 5 und 6. Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Warum sage ich das? Vers 1. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst empfangen haben. Welchen Dienst? Einen lebendigen Dienst, einen Dienst der Hoffnung, einen Dienst, der Gottes Liebe vermittelt. Diesen Dienst haben wir und nicht einen Dienst des Todes und der Verdammnis, weil der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Warum lassen wir uns nicht entmutigen? Er fängt hier an, du kriegst einfach das Kapitel hingesetzt, Punkt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Aha, darum lassen wir uns. Ja, warum lassen wir uns nicht entmutigen? Jetzt kommt die Antwort. Jetzt kommt eigentlich die Frage. Warum sollten wir uns entmutigen lassen? Und dann kommt, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Wieder Rückblick, 3. Kapitel, Verse 17 und 18. Weil das 4. Kapitel kommt nach dem 3. Das 4. schließt an das 3. Verse 17 und 18 im 3. Kapitel. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also dieser Dienst, der soll aufzeigen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden in das Bild Jesu verwandelt und Jesus wusste genau, dass er die Welt überwunden hat und er war voller Zuversicht. Und wir haben den Dienst, das weiterzugeben und wir sollen eben nicht entmutigt werden, diesen Dienst auszuüben. Was kann uns denn entmutigen, diesen Dienst auszuüben? Sorgen können uns entmutigen, diesen Dienst auszuüben. Matthäus 13, 22, der vierfache Ackerboden. Das hat Jesus unter die Dornen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört? Aber die Sorge der Weltzeit, dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und Sorge dieser Weltzeit sehe ich allenthalben, auch in den christlichen Gemeinschaften. Was ist denn die Sorge dieser Weltzeit? Brauche ich gar nicht groß anreden. Ich muss bloß überall hinschauen, dann sehe ich Distanz, Distanz, Maske, Maske, Vorsicht, Vorsicht. Das ist die Sorge, nicht bloß die Sorge, die Angst, die Panik, die die Welt umtreibt. Und Sorgen können uns entmutigen in unserem Dienst. Aber natürlich auch andere Sachen. Betrug des Reichtums, auch im Moment bedingt durch die Situation, haben manche zu knabbern mit ihrem Arbeitsplatz, haben vielleicht gar keinen mehr. Sorgen sich, wie soll ich meine Familie ernähren? Wie soll denn das weitergehen? Ja, was ist die biblische Antwort dazu? Sorgt euch nicht. Wir haben einen Dienst und dieser Dienst darf nicht, wir dürfen nicht entmutigt werden in diesem Dienst durch die Sorgen dieser Weltzeit oder Sorgen des Reichtums oder Betrug des Reichtums. Das darf kein Thema sein. Gott hat die Welt überwunden, Gott hat diese Probleme überwunden, die sollen uns nicht belasten und entmutigen. Sagt die Bibel und ich stehe voll dahinter. Oder ich interpretiere so, Stand 9.1.22. Was kann uns noch entmutigen in diesem Dienst? Misstrauen gegen Gott und Selbstverdammnis. Ich bin nicht würdig, Gott hat es gar nicht so gemeint, die Bibel ist gar nicht so, wie es dasteht, zu verstehen. Was kann ich da dagegen tun? Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, Verse 11 und 12. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Es sind Kunstgriffe des Teufels. Und der Teufel hat schon seit jeher, auch bei Jesus und uns, durch die Bibel versucht, Gottes Wort zu relativieren. Er hat es bei Adam und Eva schon getan. Sollte Gott gesagt haben, hat er das wirklich so gemeint, wie er es gesagt hat? Sollte es sein, dass Gott wirklich, und diese Dinge, die kommen, diese Sorgen kommen, auch was das Vorige angeht, Sorge? Sollte es sein, sagt der Satan, dass Gott gesagt hat, dass er euch versorgen will? Könnt ihr das wirklich so ernst nehmen? Kümmert euch mal lieber darum. Gemeinde kann man dann nebenher betreiben. Dann, was kann uns noch ins Straucheln bringen? Was ist noch etwas, was uns entmutigt? Unsere Unzulänglichkeit, unsere Sündhaftigkeit. In 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 26. Damit sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Da geht es auch um Gläubige, die tatsächlich kleben geblieben sind an diesen Klebestreifen des Satans. Die tatsächlich in Sünde gefallen sind, nicht komplett abgefallen. Aber es sind diese Dinge, die immer wieder passieren, die ich weiß, ich soll sie nicht tun, ich darf sie nicht tun und die widersprechen dem Willen Gottes und die bringen irgendwo an Schatten in das Ganze rein und dann bin ich entmutigt, wenn ich sehe, dass ich in solche Dinge reinstolpere. Das soll uns nicht entmutigen, weil wenn ich meine Sünden bekenne, dann ist er treu und gerecht und er will ihrer nicht mehr gedenken. Er gedenkt ihrer nicht mehr. Aber das sind Dinge, die uns entmutigen. Oder was hat Paulus wahrscheinlich massiv entmutigt? Diese Gemeinde in Korinth, eine der Gemeinden, die er gegründet hat, wo er die Begeisterung gesehen hat, die Errettung, die stellen sich heute gegen ihn und laufen irgendwelchen komischen Lehrern hinterher und sagen sogar, Paulus, du bist falsch. Aber wenn das nicht entmutigt, was habe ich nicht alles getan für die Gemeinde? Und heute wenden sie sich gegen mich. Vers 1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst empfangen haben. Entmutigung, und wir lassen uns nicht entmutigen durch diese Sachen, weil auch wir haben einen Dienst empfangen. Und diesen Dienst haben wir empfangen gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Was ist denn Barmherzigkeit? Das ist Gnade, es ist ein Geschenk. Haben wir nicht empfangen, weil wir so toll wären, sondern weil Gott barmherzig ist. Ein Paulus, wer kennt ein bisschen die Historie von Paulus? Fromm aufgewachsen, von der Kinderstunde über den Jugendkreis und dann hat er gedient im Lobpreis. Nee, der war im Dienst des alten Bundes, er hat die Christen verfolgt, dem Tod ausgeliefert. Es ist Barmherzigkeit. Er war nicht auf der Suche nach der Wahrheit, er war auf der Suche, Christen ans Messer zu liefern. Und aus Barmherzigkeit ist ihm Gott begegnet. Also Paulus hat diesen Dienst nicht, weil er so toll gewesen wäre, sondern weil Gott so barmherzig ist. Vers 2, sondern wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes, sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Er unterstellt den falschen Lehrern schändliche Heimlichkeiten, Hinterlist und dass sie das Wort Gottes fälschen, verdrehen. Das kann man mit Psychologie hervorragend machen, verdrehen. Genau das, was der Satan gemacht hat bei Adam und Eva, sollte es sein, dass Gott gesagt hat. Das sind Kunstgriffe. Wie oft gehen wir solchen oder werden mit solchen Kunstgriffen dann konfrontiert und müssen dann verstehen, was hat der Satan mit Jesus versucht? Aber wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann sag doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Und hat Jesus gesagt, ja, das steht da, aber es steht abermals geschrieben. Dazu muss ich mich auskennen, dazu muss ich Bescheid wissen, aber ich kann dort stehen bleiben. Ich kann auch predigen, ihr lieben Leute, wenn da draußen Leute sind, die uns nicht gut meinen und wir haben ein Gewehr hier. Jesus selbst hat gesagt, es ist euch gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja super, dann machen wir das jetzt. Wenn ich weiterlese, steht aber so soll es bei euch aber nicht mehr sein. Das sind Kunstgriffe, dass ich das Wort Gottes verfälsche, verdrehe. Es ist hinterlistig. Es sind schändliche Heimlichkeiten, aber so kriege ich die Leute in eine bestimmte Richtung gedreht, die ich gern hätte. Paulus dagegen sagt im, und wir drehen uns im Universum der Korintherbriefe, im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 5. Also wer Paulusbriefe kennt, liest und versucht zu verstehen, weiß, dass nicht alles leicht zu verstehen ist. Aber Paulus sagt über seine Verkündigung, die er in Korinth getan hat, im 1. Korinther 1, 2 bis 5, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Paulus kann sehr wohl, er war auch theologisch ausgebildet, hochtheologisch, philosophisch reden. Aber er sagt, meine Verkündigung soll eine ganz primitive, eine ganz einfache sein, eine ganz einfache Botschaft, damit das, was bei euch passiert, durch den Heiligen Geist bewirkt wird und nicht durch meine Überredungskunst. Aber genau das tun diese anderen Lehrer, die kommen mit Überredungskunst. Paulus sagt, nee, ich halte es bewusst sehr einfach, wenn ich euch sowas erzähle, damit der Heilige Geist wirken kann. Interessant ist auch, dass Paulus eine ganz einfache Wahrheit gepredigt hat und predigt und diese Wahrheit auch lebt. In, jetzt springen wir zu Philipper. Philipper Kapitel 3, 17 sagt Paulus, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Paulus ist sich sehr bewusst, dass er nicht nur das eine predigen darf, sondern er muss es auch leben. Nicht Wasser predigen und Wein trinken. Und es sind diese Heimlichkeiten, die er den Lehrern, den anderen auch vorwirft. Und wie oft ist es so, dass Menschen uns das eine predigen und wenn man ihnen zuschaut, etwas anderes leben. Aber Paulus hat gesagt, guckt zu, kommt zu mir nach Hause, schaut, wie ich lebe, seht mein Zeugnis an, ob es sich nicht deckt mit dem, was ich euch verkündige. Es war bloßgelegt vor allem, während ihr Lehrer, stolpert man sehr oft über eine Diskrepanz zwischen Lehre und dem, was sie leben. Zwischen dem, was sie vorgeben, sein zu wollen und wie sie tatsächlich ankommen. Nochmal das Ganze in Bezug, dass wir uns nicht entmutigen lassen in diesem Dienst. Und dieser Dienst muss begleitet sein von Aufrichtigkeit und von unserem Zeugnis als Leben. Verse 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Es gibt einige Gründe, warum man für das Evangelium blind sein kann. Und Paulus spricht hier vom Licht des Evangeliums. Er spricht nicht von Religion, blind für Religion oder blind für Gott. Er spricht blind für das Licht des Evangeliums. Erster Korinther, erstes Kapitel, Verse 21 bis 23. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Es ist immer unser eigener Wille, unsere vermeintliche Überlegenheit, ich weiß es besser, die diese einfache Botschaft des Evangeliums nicht annehmen will. Man möchte nicht akzeptieren, dass man ohne Jesus verloren ist und nur durch Kapitulation vor Gott und seiner Vergebung durch Jesus errettet werden kann. Es ist immer die Weigerung, die eigene Hilflosigkeit zugestehen und die Allmacht Gottes zu akzeptieren. Das sind immer die Gründe, warum man das Evangelium nicht annehmen kann. Teilweise bin ich so religiös, dass ich die Erlösung nicht akzeptieren kann. Teilweise bringe ich so viel Leistung, humanitär, empathisch, dass ich keinen Erlöser brauche. Teilweise bin ich so gut und so erfolgreich, dass ich keinen Retter und keinen Herrn brauche. Ich bin selber Chef genug. Und solange ich der Meinung bin, dass ich irgendetwas zu meiner Erlösung beitragen kann, bin ich blind für die Wahrheit Gottes. Und in dem Moment, wo dich diese Tatsachen stören, bist du vielleicht auch vom Gott der Weltzeit verblendet. Nichts kannst du bieten, nichts kannst du bringen. Und wenn vor mir drei Generationen evangelistisch unterwegs waren, meiner Vorfahren, dann hilft es gar nichts. Und wenn ich von Kindesbeinen an in der Kinderstunde war und wenn ich, was weiß ich, schon alles in der Gemeinde getan habe, das hilft gar nichts. Das errettet mich nicht. Ich muss komplett kapitulieren und sagen, es ist deine Gnade, die mich errettet. Ich bin nichts und du bist alles. Und jeder, der das so nicht akzeptieren kann, dem hat der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet. Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Uns selbst, aber als eure Knechte, um Jesu Willen. Es geht ausschließlich um Jesus Christus als Herr. Er ist der Herr. Und Jesus selbst sagt zu uns, den Jüngern, in Markus 10, die Verse 43 und 44, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Und das ist sehr oft bei Irrlehrern, falschen Propheten und so weiter. Die möchten ein Stück weit Herr sein. Natürlich, der Herr im Himmel, da oben, weit weg, der spricht mit mir und ich spreche mit euch. Und ihr seid jetzt erstmal, ich bin der, der euch sagt, was Gott sagen will. Und ihr tut, was ich euch sage. Und wenn ihr das nicht versteht, was da steht, dann hört halt mir ganz genau zu. Ich erkläre es euch schon. Das trägt Früchte, wie das ein Pastor einer großen evangelikalen Gemeinde eine weiße S-Klasse fahren muss. Weil das biblisch ist. Weil wenn Gott König des Universums ist und ich bin sein Kind und ich bin hier als Prediger und Priester, dann muss ich doch die Gotteskindschaft darstellen, indem ich eine weiße S-Klasse fahre. Und damit ich das kann, müsst ihr mich halt unterstützen. Auf dass Gott Ehre bekommt. Egal, es gibt vielfältige Methoden, wie man das Ganze hindrehen kann. Und es geht wirklich exklusiv um Jesus. Und jeder, der Jesus folgt, soll der Diener, der Knecht der anderen sein. Aber es soll durch Liebe geschehen. Galater 5, 13, dient einander durch die Liebe, aber dient euch. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Galater 6, 2, einer trage des anderen Lasten. Philipper 2, Vers 3, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Das ist ganz praktisch, ganz, ganz praktisch. Achte den anderen höher als dich selbst. Kannst du hier im Raum rumschauen, jeden angucken und sagen, ich achte den höher als mich selbst. Ich kann vielleicht seine Meinung nicht teilen, ich kann seinen Mundgeruch nicht riechen, ich finde seinen Kleidungsstil komisch, ich finde seine Aussprache befremdend. Aber ich achte ihn höher als mich selbst. In Liebe will ich ihm dienen. Oh, die Toilette ist schmutzig. Komm, lass mich die Toilette für dich putzen. Oh, du hättest gerne einen Kaffee. Darf ich dir einen Kaffee machen? Oh, da draußen ist schmutzig und es stört dich. Lass mich den Schmutz wegmachen, auf dass es dich nicht mehr stört. In Liebe. Habt ihr schon mal gehört, dass es Liebesbeziehungen gibt? Habt ihr schon mal gehört, dass Liebe doof macht? Nee, sie macht blind. Man tut Dinge aus Liebe, die man nie machen würde für irgendjemand sonst. Aus Liebe gehst du mit demjenigen, den du unbedingt als deinen Partner für dein Leben gewinnen willst, in irgendwelche Konzerte, die du zum findest. Du isst Sachen, die der liebt und sagst, oh, das ist aber lecker. Ist überhaupt nicht so lecker. Du guckst mit ihm Filme an, wo du denkst, oh, wie kann man denn sowas überhaupt bloß drehen? Aber aus Liebe guckst du mit. Im Gegenteil, du tust sogar Sachen, du kaufst Blumen, die dir überhaupt nicht gefallen, weil du weißt, dem anderen gefällt's. Aus Liebe. Und so sollen wir miteinander umgehen. Wir sollen einander dienen. Dienen heißt nicht auf Augenhöhe, sondern ich stelle mich unter dich. Ich trage deine Last. Nicht komm, gib mir die Hälfte, dann haben wir es ungefähr gleich aufgeteilt. Ich sehe, du kommst gerade auf alle Viere daher, ich helfe dir, dass du auf nur noch drei daherkommen musst und ich nehme dir auch ein bisschen was ab. Nein, nehmt ihm die Last ab, damit der entlastet ist. Dient ihm. Das sagt Paulus. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und uns selbst verkündigen wir, und das habe ich vorher gesagt, sein Lebenszeugnis entspricht seines Predigtzeugnisses. Er predigt sich selbst als euer Knecht um Jesu Willen. Er weiß, wenn er vorsteht, dann muss er dienen. Je weiter vorne, desto mehr dienen. Aber dieses Dienen hat eben nichts mit Unterwürfigkeit zu tun, sondern es ist motiviert durch Liebe. Und andersrum, Vorsicht, es gibt nirgendwo ein Gebot oder Anweisung, lasst euch von euren Geschwistern bedienen. Das müssen die tun, wenn sie euch lieben. Das lese ich nirgends, weil das wird sehr oft eingefordert in der Christenheit. Wenn du mich wirklich liebst, dann musst du das und das machen. Wo steht es? Hallo? Da steht, ich soll den Nächsten höher achten und ihm dienen und nicht, ich soll den anderen niedrig achten und ihm befehlen, mir zu dienen. Vorsicht, das ist oft geistliche Erpressung. Da passt was nicht. Du liebst mich gar nicht, du tust dir halt, was ich will. Quatsch, falsch rum. Aber andersrum. Also ich war mal zusammen, wie drei Älteste aus einer Gemeinde sich noch kurz über irgendwelche Themen unterhalten haben. Dann ging es um eine Schwester in deren Gemeinschaft, die massive Probleme hatte. Und dann haben die drei begonnen, sich zu unterhalten, wie können wir dieser Schwester zeigen, dass sie sich getragen fühlt. Ich sage, Leute, was redet ihr hier? Tragt sie einfach. Dann müsst ihr euch hier keine Gedanken machen, wie man ihr vermittelt, dass sie sich getragen fühlt. Aber wir drehen uns so oft theoretisch drum, anstatt einfach loszugehen und zu tun. Aber Vorsicht, eben, es gibt keine Anweisung, sich bedienen zu lassen und diesen Dienst einzufordern. Vers 6, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es ist Gott, der uns durch seinen Heiligen Geist Erkenntnis schenkt. Und er erleuchtet uns. Es ist interessant, in vielen Religionen gibt es Erleuchtete. Wer ist denn der Erleuchtete? Erleuchtete, das ist der, der die Erkenntnis hat. Das ist der Guru, das ist der, der Bescheid weiß. Hey, wenn ich das hier richtig lese, dann sind wir Erleuchtete. Jeder, der den Heiligen Geist hat, ist ein Erleuchteter. Ist das cool? Dass du rausgehen kannst auf die Straße und so, hey, ich bin ein Erleuchteter. Was redet der jetzt für einen Blödsinn? Hey, ich rede das, was Paulus hier redet. Und ich finde es cool, ein Erleuchteter zu sein. Nicht beleuchtet, sondern erleuchtet. Aus mir raus soll es leuchten. Rückblick 2. Korinther 3, Verse 7 und 8. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Mose, wenn er im Zelt der Begegnung war mit Gott, kam raus und war wirklich wie so ein phosphorisiertes Steinchen, hat geleuchtet. Und es hat dann wieder aufgehört, da musst du wieder zum Auftanken zurück. Und das haben alle gesehen und boah, der ist aber ein Beleuchteter. Aber wir sind erleuchtet. Diese Herrlichkeit ist in uns. Diese Herrlichkeit will aus uns rausstrahlen. Mose hat als mal ein Tuch über seinen Kopf, damit es nicht so schlimm wird, damit die anderen auch nicht sehen, dass es wieder nachlässt. Und wir tun als mal ein Tuch drüber, das was Jesus sagt. Man stellt doch das Licht nicht unter den Scheffel. Hey, das müssen alle sehen, aber dann soll es auch leuchten. Und ich spanne nochmal den Bogen zurück zum Vers 1, worum es hier eigentlich geht. Ich lese nochmal. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Wir lassen uns nicht entmutigen in diesem Dienst. Wir lassen uns nicht entmutigen. Wodurch man sich entmutigen lassen kann, habe ich aufgezählt. Was unser Dienst ist, habe ich aufgezählt. Und wir haben durch Barmherzigkeit diesen Dienst bekommen. Nicht, weil wir irgendwas könnten oder konnten, sondern einfach, weil Gott in seiner Barmherzigkeit uns errettet hat und wir gleichzeitig diesen Dienst bekommen haben. Und durch unser Zeugnis in Wort und Handeln verkündigen wir das Evangelium. Ich höre so oft und ich kenne diese Gedanken, wie kann ich bloß ein Zeugnis sein, wie kann ich es bloß richtig sagen, wie bringe ich das bei dem an? Gestern war ich mit meinem Nachbar zusammen und ich habe vergessen zu sagen das und ich hätte doch so rum argumentieren sollen und eigentlich hätte ich doch, dann hätte er es bestimmt verstanden. Nee, wer ist es denn, der die Herzen erreicht? Wer ist es denn, der dich will? Es ist Jesus und das macht er durch den Heiligen Geist und nicht durch überredende Worte. Sagt Paulus ganz klar, habe ich vorhin wieder vorgelesen. Es ist der Heilige Geist, der das tut. Und in Markus 16, 20 sagt Jesus, sagt Markus, sie gingen hinaus, verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das heißt, wir sollen nur Zeugnis sein. Wir sind nicht die Rechtsanwälte Gottes, wir sind nicht die Strafverteidiger Gottes, wir sind nur Zeugen. Zeugen dessen, was Gott an uns getan hat. Und das ist das Wort. Und das ist ganz einfach. Ich, Sünder, Sünde, verloren, Ewigkeit, Hölle. Jesus, Herr, Herrlichkeit, Liebe zu mir. Ich Vergebung annehmen, ich Freiheit, ich erlöst, ich Ewigkeit bei Gott. Und ich glücklich, guck, kennst du mich früher? Ich traurig, kennst du mich heute? Ich glücklich. Und Gott bestätigt es durch darauffolgende Zeichen und Wunder. Mehr muss ich gar nicht tun. Gott ist es. Darum als Resümee, wir lassen uns nicht entmutigen, in Liebe zu dienen. Einander, damit man sieht, wie wir in Liebe miteinander umgehen, dass man sagt, da ist was anders. Und die Kinder sagen, diese Gemeinschaft wollen wir mit euch pflegen. Und wir dienen draußen, um zu zeigen, Gott liebt euch. Und ich zeige dir, meinem Nachbar, dass Gott dich liebt. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen, diesen Dienst zu tun, zu dem wir aus Gnade, Barmherzigkeit berufen worden sind. Und ich wünsche mir, dass das nicht eine Last ist, die jetzt auf uns liegt, sondern eine Freude, wozu Gott uns befähigt. Amen.